Tobias, der brummt, kann ich den hier ausstecken? Oder war das Absicht zu Pfingsten? Pfingsten. Unsere Gesellschaft feiert, dass Montag frei ist. Wir feiern, dass der Geist Gottes uns frei macht. Und trotzdem ist Pfingsten irgendwie schwieriger zu greifen als die anderen hohen Feiertage im christlichen Glauben. Weihnachten haben wir am Ende ein Baby, Ostern ein leeres Grab, Pfingsten, ja, den Geist Gottes, aber es kam gerade in den Gebeten schon raus, dass wir da teils unterschiedliche Wahrnehmungen haben, dass wir Zeiten haben, in denen wir den Eindruck haben, er ist gar nicht da. Der Heilige Geist ist in der Weltchristenheit ein Thema, über das es total unterschiedliche Meinungen gibt und unterschiedliche Erfahrungen. Vielleicht hast du Fragen dazu. Ich habe Fragen dazu. Wenn du welche hast, schick sie mir gern. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Wir wollen vorwärts kommen. Ich glaube, dass Gott noch mehr hat für uns als das, was wir heute schon erleben, weil er einfach mit jedem Einzelnen von uns, auch mit uns als Gemeinde, vorwärts kommen möchte, weil er immer noch mehr Raum in uns einnehmen möchte. Und ich freue mich drauf, weil ich weiß, dass Gott gut ist. Der Geist Gottes, an Pfingsten feiern wir, dass Gott ihn zu uns geschickt hat. Und ich würde mir gern mit euch nochmal anschauen, wie das damals war, weil wir schon da ganz viel über den Heiligen Geist lernen, wofür er eigentlich da ist und was er tut, was so sein Kerngeschäft ist und sein Herzensanliegen. Jesus war 3 Jahre lang mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat gepredigt, er hat gezeigt, dass Gott mit ihm ist, dass er jemand ganz Besonderes ist. Dann ist er hingerichtet worden und leibhaftig auferstanden. Plötzlich war er wieder da, man konnte wieder mit ihm reden, man konnte ihn anfassen. Und er hat ihnen nochmal deutlich gemacht, dass das alles kein Zufall war, sondern Gottes Plan. Dass sein Tod, seine Auferstehung auf geheimnisvolle Weise etwas mit dir und mir und jedem einzelnen Menschen zu tun haben. Dass er diesen Weg ganz bewusst gegangen ist, um dir und mir neues Leben zu schenken. Aber dann verschwindet Jesus plötzlich, fährt auf einer Wolke gen Himmel. Aber er hatte seinen Schülern gesagt, ich habe noch was vor mit euch. Ich möchte, dass ihr bis in den letzten Winkel dieser Welt von dem redet, was ihr bei mir gehört und gesehen habt. Und ich schicke euch dafür den Heiligen Geist. Der soll euch dafür ausrüsten. Und wie das damals war, das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie, das sind Jesus Leute, alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun dieses mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Wir haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Als das Pfingstfest kam, schreibt Lukas, der diese Dinge für uns notiert hat, als das Pfingstfest kam, das Pfingstfest war keine christliche Erfindung, das gab es vorher schon, im jüdischen Festkalender. Ein jüdisches Fest, ein Erntedankfest. Die großen christlichen, die großen jüdischen Feste, die vielleicht viele von uns kennen, waren alle auch Erntedankfeste. Das Passafest war gleichzeitig ein Erntedankfest. Man feierte die Befreiung, aber man dankte Gott auch für die Ernte. Das Laubhüttenfest war der Dank für Gottes Versorgung, damals in der Wüste als Volk Israel, aber auch durch die Ernte. Und das mittlere Fest, das war das Wochenfest oder Pfingsten. Pfingsten kommt vom griechischen Pentekoste, weil es 50 Tage nach dem Passafest stattfindet. Das gab es damals schon. Das mittlere von drei jüdischen Erntefesten. Und weil es das mittlere ist, hat es sowas wie eine besondere Doppelrolle. Beim ersten Erntefest, Passa, wie gesagt, nicht nur Erntefest, auch die Befreiung aus Ägypten. Aber da brachte man auch die ersten Körner der Gerstenernte. Und 50 Tage später war dann die Gerstenernte ziemlich durch. Jetzt begann die Weizenernte. Und hier brachte man nach Jerusalem zum Tempel nicht einzelne Körner, sondern gebackene Brote. Da war schon etwas weitergegangen. Da hatte man schon mal Danke gesagt für die Ernte und die erste Ernte war abgeschlossen, aber die neue Ernte, die Weizenernte, die begann gerade. Und dass der Heilige Geist dann an Pfingsten kam, war kein Zufall, sondern ein Zeichen. So wie Jesus am Passafest gekreuzigt wurde, wenn du die Bibel kennst, weißt du, am Passafest schlachtete man ein Lamm und feierte Befreiung. Und so wie Jesus dieses Lamm war, das uns frei macht, so ist auch das Kommen des Heiligen Geistes am Pfingstfest kein Zufall, sondern ein Zeichen. Ein Zeichen für eine neue Aufgabe. Dass wir nämlich bei Gottes Ernte dabei sein sollen. An Pfingsten gibt Jesus seiner Kirche quasi einen Staffelstab weiter und sagt, jetzt bist du dran. Er sagte einmal, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. So ist Jesus. Das hat er getan. Das tut er bis heute. Und aber an Pfingsten, da reicht er seiner Kirche. Wenn du zu ihm gehörst, dann reicht er dir an Pfingsten den Staffelstab und sagt, jetzt bist du dran. Der Geist des Herrn ruht auf dir, denn ich habe dich gesalbt. Ich habe dich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Kirche ist nicht dafür da, irgendwie durchzuhalten, bis Jesus endlich wiederkommt. Sondern Kirche ist aufgerufen, mitzumachen, Gottes Ernte einzuholen, noch mehr Menschen dazu zu holen. Jesus hatte seinen Teil der Ernte, das, was er hier auf der Erde zu tun hatte, abgeschlossen. Aber es geht mit einer neuen Ernte weiter. Das feiern wir an Pfingsten, dass Kirche dafür da ist, um Gottes Schönheit bis in den letzten Winkel dieser Welt zu tragen. Dafür ist Kirche da, um Gottes Schönheit bis in den letzten Winkel dieser Welt zu tragen und bis in den letzten Winkel deines Lebens. Mir erzählte neulich jemand von einer Begegnung mit einem anderen Pastor vor vielen Jahren und wie der seinen Glauben anders lebte, als diese Person das bisher kannte, wo man vielleicht nur an Weihnachten und Ostern in die Kirche ging und dann staunte sie darüber, wie weit der Glaube sich im Leben verzweigen kann. Das fand ich ein cooles Bild, wie weit der Glaube sich im Leben verzweigen kann. Gottes Kirche ist dafür da, um Gottes Schönheit bis in den letzten Winkel zu bringen. Den letzten Winkel dieser Welt und deines Lebens. Und Pfingsten ist ein Zeichen dafür, weil ein Teil der Ernte, ein Teil der Aufgabe abgeschlossen ist, aber weil es eine neue Aufgabe gibt und Jesus dich aufruft, dabei zu sein. Gott sei Dank hat Jesus uns mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen. Wir tun das gemeinsam. Und Jesus sagte eben, ich gebe euch genau dafür den Heiligen Geist, ich gebe euch eine neue Kraft. Den Heiligen Geist, der ganz neue Welten erschließt, der ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Bei den jüdischen Erntedankfesten, da brachte man die ersten Früchte der neuen Ernte vor Gott und sagte damit, danke für das, was du geschenkt hast. Bitte schenk uns mehr. Danke für das, was du geschenkt hast. Bitte schenk uns mehr. Die ersten Früchte der neuen Ernte. Und so sehen wir tatsächlich an Pfingsten auch wieder schon die ersten Früchte der neuen und größeren Ernte. Als Jesus unterwegs war, da war er ja auf einem mini kleinen Streifen dieser Welt. Fast ausschließlich in Kontakt mit Juden. Das war sein Auftrag für diese Zeit. Aber er hat damals schon gesagt, es soll bis an die Enden der Erde gehen. Das Ganze soll sich ausbreiten. Das ist kein jüdischer Provinzglaube, sondern der Glaube an den einen Gott der ganzen Welt. Das soll sich ausbreiten. Und dass das passiert, diese neue, größere Ernte, davon sehen wir die ersten Früchte schon am Pfingsten. Das jüdische Volk lebte damals über den ganzen Mittelmeerraum verteilt. Schon damals gab es Migration. Zu den großen Festen, da machte man sich auf den Weg nach Jerusalem. Und gerade wenn man alt geworden war, dann suchte man in Israel, in Jerusalem, seinen Altersruhesitz. Deswegen lebten dort in Jerusalem Menschen aus aller Herren Länder, aus allen Winkeln der Welt. Und dann ist da dieses Brausen, dieser Wind, und das haben wohl viele gehört und sind auf die Straße gelaufen. Die Jünger waren ja noch in einem Haus, aber haben sich dann offensichtlich auf den Weg gemacht, raus auf die Straße und konnten gar nicht anders, als zu erzählen von dem, was ihnen jetzt passiert war und was sie überhaupt mit Jesus erzählt hatten. Sie fingen an, von den großen Taten Gottes zu reden. Zu reden von dem, was Gott in der Geschichte Israels getan hatte. Zu reden von dem, was Jesus getan hatte, was sie bei ihm gehört und gesehen hatten. Das tut der Heilige Geist. Jesus in den Mittelpunkt stellen. Uns helfen, ihn zu sehen und von ihm zu reden. Und wenn die Jünger da so stehen, dann war sicher schon allein die Begeisterung echt beeindruckend. Aber dann kommt noch dieses Wunder dazu, über das die Leute plötzlich staunen, dass sie sagen, was passiert hier? Die sehen doch irgendwie eher mal einfach gestrickt aus. Aber ihr Kappadozisch ist ziemlich annehmbar. Und dann befragt, welches Kappadozisch? Ich bin total geflasht, wie flüssig die Pontisch sprechen. Dein Ernst? Was ist hier los? Jeder hört diese Predigt in seiner eigenen Sprache. Völlig übernatürlich. Und so sehen wir an diesem ersten Pfingstfest die ersten Früchte einer neuen Ernte. Ja, das waren wahrscheinlich noch alles Menschen jüdischen Glaubens, aber aus aller Herren Länder. Sogar, das betont Lukas extra, aus dem fernen Rom sind Leute da. Und damit wird er nachher seinen Bericht über die wachsende Kirche abschließen. Dass die gute Nachricht von Jesus sogar bis nach Rom gekommen ist. Aber an Pfingsten hat es angefangen, sich auszubreiten. Und so wird aus diesen 120 Mann im Hinterzimmer eine Bewegung. Wenig später wird man ihnen vorwerfen, ganz Jerusalem ist inzwischen erfüllt von eurer Lehre. Alle reden über euch und über diesen Jesus. Was hier an Pfingsten geschah, war nicht das Ende aller Fremdsprachen. auf der Pastorenkonferenz am Wochenende, da wurde immer noch übersetzt. Englisch, Deutsch, Spanisch, Deutsch. Es war nicht das Ende aller Fremdsprachen, aber es war ein Zeichen für eine neue und größere Ernte. Dass Gottes Kirche, Gottes Schönheit bis in den letzten Winkel tragen soll. Warum sollte Kirche das tun? Warum solltest du mitmachen dabei? Warum solltest du in ein anderes Land fliegen, um davon Jesus zu erzählen? Warum solltest du Menschen dabei unterstützen, die das tun? Warum dein gemütliches Wohnzimmer verlassen und in den Nachbarsgarten gehen und mit ihm ins Gespräch kommen? Warum? Ja, weil Gott es sagt, okay. Aber auch, weil du hoffentlich nicht anders kannst, weil du dankbar staunst über das, was Gott dir möglich macht, was Gott dir schenkt, dass er dir nachläuft bis in den letzten Winkel, in den du vor ihm davongerannt bist, dass Gott dir immer wieder aufs Neue einen neuen Anfang möglich macht. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann könntest du hellhörig werden beim Thema Fremdsprachen. Denn am Anfang der Bibel lesen wir, dass alle Menschen an einem Fleck lebten und eine Sprache sprachen. Und anscheinend waren die ziemlich zufrieden mit sich. Sie waren ziemlich stolz auf das, was sie so leisten konnten, fanden sich unheimlich klug und stark. Und Gott, der sie geschaffen hat, haben sie ganz schnell vergessen. Sie dachten nicht mehr an ihn. Sie wollten lieber sich ein Denkmal setzen, damit zukünftige Generationen über ihre Größe staunen, statt über die Größe Gottes. Deswegen haben sie angefangen, diesen Wolkenkratzer zu bauen, der bis an den Himmel reichen sollte. Und Gott hat sie nicht machen lassen. Er wollte verhindern, dass sie sich in ihrer eigenen Größe verlieren. Und deswegen heißt es, er ist vom Himmel herabgestiegen, um sich diesen großen Turm anzuschauen, weil er so klein war. Und er hat dafür gesorgt, dass sie einander plötzlich nicht mehr verstanden haben. Von jetzt auf gleich sprachen sie alle unterschiedliche Sprachen. Der eine sprach plötzlich Kappadozisch und der andere Pontisch. Der eine fragt nach einer Schaufel und der andere wirft ihm einen Schuh an den Kopf, weil er sich beleidigt fühlt. Deswegen ließen sie dieses Prestigeprojekt einfach liegen und verteilten sich über die ganze Erde. Das war eine Strafe Gottes, ein Zurechtweisen, ein Aufhalten. Einer meiner Mitstudenten sagte im Griechischunterricht mal, er hat mit den Leuten von damals noch ein Hühnchen zu rupfen, dass wir nicht mehr einfach alle miteinander reden können. Die verschiedenen Sprachen, die waren eine Strafe Gottes. Aber an Pfingsten sehen wir die Gnade Gottes, dass er uns nachläuft bis in den letzten Winkel, dass er uns immer wieder einen neuen Anfang schenkt. An Pfingsten setzt Gott ein Zeichen seiner Gnade. Ihre Gottvergessenheit hatte die Menschen auseinandergebracht. Aber in seiner Gnade geht er ihnen nach. In ihrer Gottvergessenheit wollten sie zum Himmel hinauf. Aber in Jesus steigt Gott auf die Erde herab. Durch ihre Gottvergessenheit zerbrach Gemeinschaft. Und durch seine Gnade wird sie möglich, zwischen den verschiedensten Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, Sprachen, Kulturen, Gehaltsklassen, Hintergründen. Dieses Wunder der Sprachen macht deutlich, dass Gott wieder zusammenbringt, was zusammengehört. Er lässt seine Menschen nicht einfach vor die Hunde gehen, sondern ermöglicht einen neuen Anfang. Wieder mal einen neuen Anfang. Davon sprachen die Jünger, von den wunderbaren Taten Gottes, wie er in Jesus einen neuen Anfang möglich macht. Für dich und mich und jeden Menschen in den vielen verschiedenen Ländern mit den vielen verschiedenen Sprachen auf diesem Planeten. Was also ist Pfingsten? Und was hat das mit dir zu tun? Pfingsten ist Zeichen für einen neuen Anfang. Wir feiern Gott, der uns nachgeht bis in den letzten Winkel. Pfingsten ist Zeichen für eine neue Kraft, die Möglichkeiten schafft, Gräben überwindet. Pfingsten ist Zeichen für einen neuen Auftrag. Gottes Kirche soll Gottes Schönheit bis in den letzten Winkel tragen. Und das mit Anfang und Auftrag, das ist uns wahrscheinlich ziemlich klar. Aber immer wieder fragen Christen, wo ist die Kraft? Wo ist das Brausen? Wo sind die Wunder? Wir wollen mehr sehen, auch wenn wir wissen, dass wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Wäre es doch schön, immer mal wieder ein greifbareres Zeichen von Gottes Eingreifen zu haben. Wir hätten gerne mehr. Das ist aber keine Frage, mit der wir alleine sind. Das ist eine Frage, die sich auch die Christen stellen, bei denen viel mehr vom Heiligen Geist die Rede ist als in unseren Gottesdiensten. Ich würde gern zwei Perspektiven mitgeben, zwei Aufforderungen zu Gottes Geist und mit ihm umzugehen und mit diesen Fragen. Das eine ist, die Augen öffnen. Die Augen öffnen für das, was Gottes Geist in deinem Leben und durch dich und um dich herum schon tut. Was uns so schnell durch die Lappen geht, was wir so oft gar nicht wahrnehmen. Weil wir warten auf das große, mächtige Brausen. Aber vielleicht kennst du die Geschichte von Elia, der Gott erleben wollte in einem großen, mächtigen Brausen, dass Gott die Erde erschüttern soll, aber er war im sanften, stillen Säuseln. Und es ist heute immer noch Gottes Art zu handeln. Ganz oft im stillen, sanften Säuseln, das wir übersehen. Peter hat es letzte Woche erzählt, der Bibelvers, der dir plötzlich einfällt, wenn du ihn brauchst. Der Trost, den dir vielleicht ein anderer Mensch in Gottes Auftrag zuspricht. Ich denke immer wieder dran, ich erzähle immer wieder davon, wir saßen zusammen vor 16 Jahren mit der Evangelischen Allianz Christen aus ganz unterschiedlichen Gemeinden unserer Stadt. Und wir haben zusammen gebetet. Und dann betete jemand aus einer Pfingstgemeinde und sagte im Gebet, ich sehe dieses Bild, wie Gott uns auf seine Adlerschwingen nimmt. Und ich dachte, lustig. Ich hätte nie gesagt, ich sehe dieses Bild. Ich hätte gesagt, mir fällt gerade dieser Bibelvers ein. Und ich glaube, ganz oft ist es tatsächlich das, dass wir einfach die Augen aufmachen müssen für das, was Gott längst tut. Und wir mögen unterschiedliche Begriffe dafür haben. Aber Gott redet heute noch. Im stillen, sanften Säuseln. Wir müssen nur die Augen aufmachen. Und vielleicht müssen wir auch das Herz aufmachen. Das eine ist, dass Paulus davon spricht, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, seinen Wirken im Weg stehen, wenn wir in unserem Leben Dinge tolerieren, die Gott nicht gefallen. Wenn wir da, wo Gott uns anspricht und etwas in deinem Leben verändern möchte, wo du ihm die Tür vor der Nase zuschlägst, da stellst du dich dem Heiligen Geist in den Weg und in aller Regel wird er diese Tür nicht mit Gewalt aufbrechen. Aber das andere ist, ja, dass wir doch hören, dass es mal anders war, dass es anderswo teilweise anders ist, dass es tatsächlich greifbare Dinge gibt, nach denen wir uns häufiger sehen. Wir hatten gerade diese Frage auch letzte Woche auf dieser Pastorenkonferenz, weil wir nicht alleine sind mit dieser Frage. Und dann ging es darum, dass das tatsächlich häufig in anderen Ländern so viel deutlicher wahrnehmbar ist, in anderen Kulturen, wo Leute nicht so verkopft sind, wo sie vielleicht offener sind für das, was Gott Verrücktes tun möchte. Wir waren ja als Familie vor 2 Jahren in Kambodscha und sprachen da mit einer Pastorin aus der Schweiz. Und sie erzählte von den krassen Dingen, die sie dort in Kambodscha erleben. Aber sie sagt uns auch, dass sie das in der Schweiz nicht erlebt, wenn sie dort ist. Dass sie das nicht erlebt. Die gleiche Person mit dem gleichen Geist Gottes. Der vielleicht tatsächlich zu anderen Zeiten, an anderen Orten auf unterschiedlich laute oder stille Weise handelt. Und dann ist ganz bestimmt immer noch Raum dafür da, dass wir unser Herz ganz bewusst weiter aufmachen müssen und uns vielleicht darauf einlassen, dass Gott halt verrückter handeln möchte. Als die Jünger damals auf die Straße strömten und reden, da sagten die Leute, ja, vielleicht haben sie auch einfach zu viel Wein getrunken. Und ich glaube, sie haben auch verstanden, die Worte verstanden, die ihnen da gesagt wurden. Aber es klang halt nach totalem Unsinn, dass es einen Gott geben soll, dass ein Gott Mensch wird, dass ein hingerichteter Schwerverbrecher Gottes Sohn sein soll, dass ein Toter lebendig geworden sein soll. Ich glaube, sie haben das verstanden, aber es schien ihnen wieder totale Unsinn. Sie sagten, die haben doch zu viel gesoffen. Die drehen doch am Rad. Hey, das war der Heilige Geist, der damals am Werk war. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist, dass Leute dachten, die spinnen doch. Hey, vielleicht müssen wir, damit Gottes Geist in unserem Leben wirken kann, uns trauen, ein bisschen verrückter zu sein. Und diesen merkwürdigen Schritt zu gehen auf den anderen zu. Diesen Glaubensschritt zu tun, von dem wir wissen, dass er uns etwas kosten kann, was total verrückt ist. Hey, vielleicht wird er dann sichtbarer handeln, weil das einfach seine Art ist, Dinge zu bewirken, die anderen völlig verrückt scheinen. Paulus sagt auch, wir können uns ganz bewusst ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch erfüllen vom Geist Gottes. Und dann spricht er von ganz alltäglich christlichen Dingen. Dass wir uns tatsächlich ermutigen mit geistlichen Liedern. Dass wir uns fragen, welchen Bibelvers legt Gott mir aufs Herz für diese oder jene Person, die gerade in Not ist. Vielleicht auch für eine Person, die ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Hinzuhören, einander zu ermutigen. Ermutigt euch mit geistlichen Liedern, sagt Paulus. Und spricht dann auch über das Klein-Klein des christlichen Alltags. Achtet den anderen höher als euch selbst. Wege, um sich von Gottes Geist erfüllen zu lassen. Dinge, die Gottes Geist in deinem Leben bewirken möchte. Vielleicht einfach nochmal 2 konkrete Dinge. Tatsächlich ist für die allermeisten von uns Montag frei. Du bekommst einen ganzen Tag geschenkt. Vielleicht hast du 1 Stunde, um einfach mal da zu sitzen und dich Gott hinzuhalten, mit ihm ins Gespräch zu kommen über das, was er durch seinen Geist in deinem Leben anstoßen möchte, verändern möchte, wo dir etwas aufs Herz legen möchte, jemanden aufs Herz legen möchte. Du hast 1 Tag, vielleicht schenkst du Gott 1 Stunde davon. Ja, und vielleicht hat er was Verrücktes, von dem du jetzt schon weißt, dass du es einfach machen solltest, auch wenn es bescheuert klingt. Vielleicht sagt er dir morgen was. Aber das ist das, was damals rausgekommen ist, als Gottes Geist wirkte. Vielleicht müssen wir uns trauen, ein wenig verrückter zu sein. Gottes Kirche soll Gottes Schönheit bis in den letzten Winkel tragen. Und es beginnt mit Gottes Schritt auf dich zu. Dass er was Verrücktes gemacht hat, sich vom Himmel auf die Erde begeben hat, um dir neues Leben zu schenken, um dich zu ernten, dich nach Hause zu holen. Diese großen Taten Gottes, die Gnade Gottes, das feiern wir im Abendmahl. Und auch da gibt Gott uns Zeichen, Zeichen seiner neuen Welt, in der wir mit ihm am Tisch sitzen werden. Zeichen seiner verändernden Kraft, die deinen Körper durchdringen will, bis in den letzten Winkel deines Lebens kommen, so wie Brot und Wein in deinem Körper. Zeichen des neuen Anfangs, den Gott gemacht hat, als Jesus für dich starb und auferstand. Der neue Anfang, den du vielleicht gerade heute brauchst. Paulus ermahnt uns, uns zu prüfen, bevor wir am Abendmahl teilnehmen. Willst du wirklich das feiern, was da gefeiert wird? Möchtest du mit Gott am Tisch sitzen, der bis in den letzten Winkel deines Lebens schauen kann? Möchtest du, dass Gott dich verändert? Nicht in erster Linie deinen Nachbarn, deinen Ehepartner oder deinen Chef, sondern dich. Möchtest du das wirklich feiern? Möchtest du eingestehen, dass du Vergebung brauchst? Wenn ja, dann bist du herzlich eingeladen zum Abendmahl. So unfertig, wie du bist. Mit all dem, was wirklich noch Veränderung braucht. Aber herzlich eingeladen zum Abendmahl. Wir haben 3 Tische und viel Zeit. Wir feiern gern in kleinen Runden von 8 bis 10 Leuten. Wir feiern auch noch eine 4. und 5. Runde. Und wenn du noch nicht weißt, ob das mit Jesus für dich wirklich passt, bleib einfach sitzen. Vielleicht helfen dir die Gebete, die wir gleich an die Wand werfen. Aber vorher singen wir nochmal ein Lied, das uns erinnert an den neuen Anfang, den Gott dir immer wieder schenken möchte. Vielleicht gerade heute, als den Gott, an den Gott, der dir entgegengeht und seine Arme ausbreitet, um dich an sein Herz zu ziehen, um dich bis in den letzten Winkel zu durchdringen. Lass uns aufstehen und singen.